folgt eine neue Episode von Game Feature unterwegs.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einem weiteren Gamescom Special Podcast Roundup Nummer 2. Weil die Antje so viel reden musste, mussten wir es leider wieder aufteilen in zwei Parts. Nein, Spaß, wir mussten sowieso in zwei Parts aufteilen, weil wir so viele Termine hatten auf der Gamescom. Und deswegen haben wir hier auch eine bunte Mischung aus unserem Team zusammengestellt. Grüß dich, Robin.
Hallo.
Hallo, die Hanna.
Hallo.
Und Hallöchen, der Christoph.
Guten Abend.
Boah, Full House sozusagen. Und ihr habt alle was zu erzählen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Sehr viele Indie-Titel dabei, aber auch ein paar größere, wo wir gesagt haben, das fassen wir doch ein bisschen zusammen. Und beginnen wird der Robin mit Team 17. Da bin ich mal gespannt.
Jo, bei Team 17 wurden mir zwei Spiele vorgestellt, die ich auch so ein bisschen anspielen konnte. Unter anderem war das einmal Blasphemous. Ja. Das ist, ich hatte letztens so ein ähnliches Spiel mal getestet, und zwar war das Dark Devotion. Und das ist auch sehr ähnlich, sprich, es ist ein Dark Soul-pixelartiges Spiel. Es ist so ein bisschen plattformermäßig mit kleineren Kämpfen, wo es natürlich auch Bosskämpfe geben wird. Und das, was Blasphemous, ich sag mal, einzigartig macht, Sinn ist, dass alle Zwischensequenzen oder alles, was man sieht, in Pixelart gehalten ist. Worauf die Entwickler halt sehr stolz sind, natürlich. Jedes einzelne Bild ist mit unzähligen Pixeln erstellt worden, was sehr schön aussieht. Und ja, ist für die Konsolen erscheinen, unter anderem auch für die Switch, was halt sehr nett ist. Weil gerade so ein kleiner Plattformkämpfer, würde ich es jetzt mal nennen, auf der Switch halt passend ist, gerade so für die heutige Zeit. Und ja. Das wäre es kurz zusammengefasst. Also wie gesagt, das ist Dark Souls, es gibt einige Stellen, es gibt Fallen im Spiel, es gibt versteckte Fallen, es gibt Verstecke, die man durch Angriffe finden kann. Man kann bestimmt viel Zeit mit verbringen, wenn es denn dann draußen sein wird. Okay. Das war der erste Titel. Der zweite Titel ist auch ein Plattformer, also es war genau mein Genre. Und zwar ist es Yooka-Laylee and the Impossible Liar. Das ist der zweite Teil von Yooka-Laylee. Der erste Teil, ich weiß gar nicht, hat von uns, glaube ich, keiner gespielt?
Nein.
Gut. Nein. Zweite Teil wird wahrscheinlich auch keiner spielen. Jetzt nicht, weil das Spiel schlecht ist, sondern einfach, weil es uns alle nicht so wirklich anspricht. Es ist ein 2D-Plattformer mit hier und da 3D-Elementen. Wie zum Beispiel die Übersichtskarte ist zum Beispiel als 3D-Inhalt gemacht und ist auch noch so ein bisschen plattformermäßig gehalten. Aber die eigentlichen Levels sind alle in 2D, also in zwei Dimensionen. Und man kann die Welten ein bisschen verändern. Wie zum Beispiel, es gibt eine Wasserkarte, wurde mir zum Beispiel einmal gezeigt, die man dann noch einfrieren konnte, und somit ist das Level komplett anders. Und worum geht's? Wenn ich es jetzt richtig im Kopf hatte, ging es darum, dass es der große Oberbösewicht alle möglichen Bienen eingefangen hat und wir müssen die Bienen befreien. Die Sache ist die, wir können direkt sofort am Anfang des Spiels zum Endboss gehen, was die Sache aber unheimlich schwer macht. Oder aber man befreit erstmal in allen Leveln alle Bienen und macht sich dann mit einer Armee auf, zusammen gegen den Boss. Süßes Design gehalten und ja. Damit wäre es bei mir, glaube ich, schon mit Team 17 fertig.
Ja, dann machen wir da einen Haken dran und gehen sofort weiter, denn jetzt hat der Christoph sich was angesehen, was auch nicht eigentlich seins ist. Backwoods Resort. Resort ist der Titel. Genau. Und kannst du vielleicht da was zu erzählen?
Resort ist der Titel. Das ist ja von Backwoods Entertainment. Es handelt sich um ein kleines Entdeckerspiel, wenn du so sagen kannst. Es geht um eine Reporterin, die Urlaub, Besuch auf einem kleinen Dorf macht und versucht herauszufinden über surreale Mystery-Geschichten, warum die Dorfbewohner da wohnen bleiben, weil in naher Zukunft ein Meteor auf diese Stelle einschlagen soll. Und die Dorfbewohner wollen da halt nicht weg, Und ja, das ist aktuell noch Stand der Dinge. Mehr gab es noch nicht zu sehen, dadurch, dass das ein sehr kleines Team ist. Und mir gesagt wurde, dass die bestimmt noch die nächsten 2 Jahre dran arbeiten werden, das Spiel zu vollenden. Ja, das war soweit eigentlich alles, was ich sehen konnte von dem Spiel.
Ja, das war ja auch ziemlich frisch angekündigt und auch schon direkt von vornherein gesagt, 2021 kommt
das. Ja, Spiel. Genau. Das war jetzt einfach nur mal schon mal ein kleines zum Zeigen. War ganz interessant zu spielen. Die Musik war schön hinterlegt. So ein bisschen Spannung, schön zum zum Runterkommen halt auch. Und Mystery-Teile waren halt auch vorhanden.
Gut, das wird uns auf jeden Fall weiter noch begleiten bei den nächsten Messen, sage ich jetzt mal. Und die Hanna hat währenddessen sich mal richtig voll wieder eingebuttern lassen von den ganzen Titeln von NRS.
Ja, das waren auch wieder sehr viele, wie jedes Jahr. NRS America hatte immer das größte Line-up. Natürlich alles japanische Spiele. Ich liste das mal so ein bisschen schneller auf, weil also es war so, dass der kurz zu jedem Spiel etwas gesagt hat. Eine Viertelstunde lang hat er die so runtergerattert ein bisschen. Und dann konnte man halt eine Dreiviertelstunde wirklich dann sich ausruhen, welches von den Spielen man jetzt dann antesten wollte. Deswegen habe ich mir nicht alle so ganz genau quasi angeguckt. Genau, fangen wir mal an. Ich fange mal mit den kleineren an. Zum einen gab es Langrisser 1 und 2. Das ist ein Strategie-RPG. Das ist so ein Remake. Also die gab es so früher schon mal, diese Teile. Und die kommen jetzt nochmal neu raus für die PS4, die Switch und den PC. Wird aber erst in 2020 erscheinen. Dann gab es Disaster Report 4 Summer Memories. Das ist so eine Art Adventure, in dem es darum geht, dass man halt so Katastrophen miterlebt und wie man damit umgeht und wie die Rettungskräfte arbeiten und sowas. Also so ein bisschen auch strange irgendwie für den europäischen Markt. Kommt halt 2020 auch raus für PS4, Switch und PC. Genau. Dann gab es so eine Art, ein Spiel, was nur für die Switch kommt. Das nennt sich Psycho Shooting Stars. Da gibt es einmal Teil Alpha und einmal Teil Bravo. Und das ist wohl so eine Retro-Reihe, so ein Shoot'em-up. Und da war so als Besonderes, hatte er erwähnt, man kann da zum Beispiel auch die Switch vertikal drehen und das dann so wie so ein richtiger Shoot'em-up an so einem Automaten spielen quasi. Also es war so, was er als Besonderheit dann noch ausgezählt hatte. Das Ganze kommt schon am 25.10. raus. Gar nicht. Das Ganze kommt 2020 raus. Für die Switch halt nur.
Okay.
Dann gab's, Gott, das kann ich nicht so gut aussprechen, Utaware Rumono. Einmal San, das ist wohl ein älterer Teil, der kommt jetzt schon im September raus. Das Ganze ist auch wieder ein klassisches japanisches Action-RPG. Und ein neuer Teil kommt 2020 raus, der hat den Untertitel Prelude to... Kann ich nicht lesen? Warte, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Prelude to the Fallen, jetzt, okay. Genau, 2020, das gleiche halt nur in neuer. Weiter geht's mit Destiny Connect TikTok Travelers. Das habe ich mir auch ein bisschen im Spielen dann angeguckt. Ist auch ein klassisches JRPG. Das ist so ganz nett animiert, so niedliche Charaktere, auch so ein bisschen wie so ein Animationsfilm sieht das von der Optik aus. Also nicht so ganz klassisch, wie man es kennt von den ganzen Japan-Spielen, sondern ein bisschen moderner. Ist von den Entwicklern von Ys und von der Story her geht es so ein bisschen um Zeitreise dann. Ich habe mir so ein paar Kämpfe angeguckt, das war ganz nett, muss ich sagen. Das kommt auch schon am 25.10. raus, kommt für die PS4 und die Switch. Mhm. Weiter geht's mit Alliance Alive HD Remastered. Gibt's wohl auch schon. Robin hatte das, glaube ich, auch mal erwähnt.
Ja, es ist für den 3DS schon mal erschienen.
Genau, für den 3DS. Das kommt jetzt halt für die PS4 und die Switch raus. Auch schon am 11.10. Auch hier wieder ein klassisches JRPG, in dem man ja, kämpft, rumläuft, Stories erlebt. Hat eine sehr süße Optik, muss ich sagen. Hat mir irgendwie sehr gut gefallen. So, jetzt habe ich noch zwei, die größten Titel. Zum einen kommt Legend of Heroes Trails of Cold Steel Teil 3. Das ist ein ganz neuer Teil der sehr beliebten Reihe, von dem jetzt auch tatsächlich Teil 1 und 2 nochmal für die aktuelle Konsolengeneration released wurden. Sprich, also es kann jetzt jeder nochmal die Teile sich vorher anzocken, damit man jetzt den neuen Teil auch direkt auf der PS4 dann spielen kann. Kommt auch exklusiv nur für die PS4 raus, am 22.09. schon, nicht mehr lange hin. Und er hat auch noch dazu explizit erwähnt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man die Vorgänger spielt, weil sie haben es so ein bisschen so eingebaut, es geht da ja um so eine Akademie, dass jetzt quasi der Hauptcharakter der vorherigen Teile quasi jetzt älter geworden ist und jetzt so eine neue Generation von Schülern quasi ja, leitet, so gesehen, als Lehrer jetzt. Deswegen ist es nicht unbedingt notwendig, aber die es gespielt haben, werden natürlich einige Sachen wiedererkennen. Und mein persönliches Highlight kommt jetzt zum Schluss. Das ist Disgaea 4 Complete. Disgaea ist ja auch so eine meiner Lieblingsreihen von NIS. Das sind ja so ja, Taktik-RPGs mit einer sehr witzigen Story, super coolen Sprechern, einer coolen Optik. Davon hatten sie jetzt vor kurzem schon Teil 1 und Teil 5 als Complete Edition nochmal quasi re-released für die aktuellen Konsolen. Und das Gleiche machen sie jetzt auch mit Teil 4, weil sie haben nämlich rausgefunden in einer Umfrage letztes Jahr, dass Teil 4 sehr, sehr beliebt ist. Und so wollen sie jetzt quasi allen nochmal die Möglichkeit geben, ja, das auch nochmal aktuell nachzuholen auf der PS4 oder der Switch auch. Kommt am 29.10. schon raus. Hab's auch kurz angespielt und hatte wieder Bock drauf.
Ja, natürlich. Das ist doch schön.
Puh, ja, das war's.
Darfst du jetzt wieder durchatmen, Hanna?
Ja.
Hier hast du deine Aufgabe NAS erstmal abgehakt. Währenddessen konnte sich der Robin mit mygames.com nochmal auseinanderschlagen mit Conqueror's Blade. Ist ja eigentlich schon erhältlich, Robin. Was hast du da gesehen?
Wurde mal halt nur noch mal der Anfang vom Spiel gezeigt. Da wird es auch bald noch ein Update rauskommen. Und mir wurde halt einmal kurz gezeigt, wie das Spiel startet. Es ist halt ein Fantasy-Mittelalter-MMO. Aber es ist nicht so das typische MMO, würde ich sagen. Ja. Denn wir sind ein kleiner Heersführer. Ich will noch nicht sagen Armeesanführer oder Kommandant. Wir fangen halt natürlich klein an. Erstmal müssen wir selber das Kämpfen erlernen, stehen uns ein paar Waffen zur Auswahl. Jede Waffe spielt sich natürlich komplett anders. Gerade auch Fernkampfwaffen fand ich sehr interessant, die auf einem Nahkampffeld auszuprobieren. Fand ich jetzt persönlich eher schwierig. Und hat man sich selbst gemeistert, bekommt man noch die Option dazu, dass man kleine Truppen befehligen kann, die mit einem rumlaufen. Ja. Jetzt am Anfang hatte ich halt nur einen Trupp mit mir dabei, mit dem konnte ich halt verschiedene Formationen durchgehen, ich konnte Befehle erteilen, dass sie zum Beispiel losstürmen sollten und schon mal auf die Gegner lospreschen und ich dann mit noch dabei. Und im Grunde war es das zu dem Spiel auch so gesehen. Mir wurde es leider nicht ganz so viel gezeigt. Ich hatte erst noch eine kleine Firmenpräsentation, die jetzt für euch wahrscheinlich nicht ganz so interessant ist. Das eigentliche Spiel ist ein bisschen kurz geraten, aber es ist ja auch schon draußen. Von daher. Ja.
Und es ist kostenlos, das kann sich jeder mal ansehen. Genau. Das sieht auf jeden Fall ganz nett aus. Ich habe es auch mal kurz reingeschaut.
Es ist auch nett.
Der Fokus so MMOs zu verbinden mit eigentlich einem Strategiespiel, weil du befehligst ja deine Truppen, insofern ist es dann wieder Strategie ein bisschen.
Ja, genau. Gut. Es ist ja auch nicht das Erste, was es einigermaßen versucht. Es gab schon mal vor längerer Zeit ein anderes MMO, was da nur rundenbasierte Kämpfe mit reingebracht hat, aber hier ist jetzt halt diesen Echtzeitfaktor mit drin.
Okay. Ja, cool, auf jeden Fall. Ja. Dann, Christoph und meine Wenigkeit. Oh, jetzt komme ich auch mal wieder zum Einsatz.
Dann darfst du direkt auch anfangen, wenn du möchtest.
Oh, ja, genau. Wir haben ein chinesisches Studio uns angesehen und die entwickeln quasi Boundary. Boundary ist ein Multiplayer First-Person-Shooter, der wirklich.
Weltraum-Shooter, nicht zu vergessen.
Stimmt. Im Weltraum fokussiert ist, realistisch, also halbwegs realistische Kämpfe austragen zu lassen. Also da geht es nicht mit Lasergeschossen, Panzerfausten oder was auch immer. Das sind so, ich sag mal, leicht in der Zukunft basierte, ja, Phasergewehre, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und das Besondere daran ist, man hat so eine Art Haken, mit dem man sich an der Station, die auch so, ich sag mal, Weltraumstation typisch aussieht, sich irgendwo zu befestigen bzw. heranzuziehen und gleichzeitig sich dann wieder zu stabilisieren. Dadurch gibt es sehr viele taktische Möglichkeiten, das haben die Jungs uns präsentiert. Und genau. Dann haben sie uns auch noch präsentiert, wie sehr man die Charaktere ja nochmal spezifizieren kann mit Ausrüstungsgegenstände, aber auch in Farben. Kunterbunt, da war da einer mit lila Anzüge und dann hat man gesehen, das sind Chinesen, genau. Ja, das
Hauptsache bunt und extravagant. Aber es ging ja nicht nur um die Anzüge und die Ausrüstung, es ging auch um die Waffen. Du hattest bei den Waffen echt schier unmögliche Wege, die zu modifizieren, zu verbessern, zu verändern. Du konntest die Griffe wechseln, du konntest den Handlauf ändern, du konntest Visiere ändern. Also du konntest die komplette Waffe bis aufs Grundgerüst einfach auseinanderbauen und andere Sachen dran machen, damit du entweder stärker auf Fernkampf bist, stärker auf Nahkampf, so ein Mittelding hast. Du konntest auch ein normales Gewehr auf ein Scharfschützengewehr umbauen. Also du waren unendliche Möglichkeiten. Und was ich halt persönlich wirklich sehr interessant fand, war halt einfach die Möglichkeit, im Weltraum sich halt durch das Dreidimensionale zu bewegen und wirklich um die komplette Station rumzufliegen, egal in welchem Winkel, was das Schlachtfeld halt viel interessanter gestaltet als nur, ich sag mal, was wir jetzt alle mittlerweile satt haben, eine normale Map, einer vorne, einer hinten, so, wer kriegt wen zuerst gekillt.
Ja. Auf jeden Fall sah es cool aus, wir konnten leider nicht selber spielen, demnach, was wir gesehen haben, war ganz nett. Aber ehrlich gesagt, die haben auch nicht das Rad jetzt neu erfunden. Also Shooter-Bereich sieht aus wie jeder andere Shooter, nur dass man jetzt tatsächlich oben, unten auch mal hat und das Ganze ein bisschen komplexer ist vielleicht. Ja,
genau,
gut.
Genau.
So viel zu Boundary. Dann gehen wir weiter zu Project Witchstone. Da kann vielleicht die Hanna was zu sagen.
Genau, ja. Ich war mit dem Robin da. Project Witchstone ist von den Sparehead Games. Das sind die, die auch schon Stories Path of Destiny gemacht haben. Also die machen gerne so sehr storybasierte Spiele, auch mit verschiedenen Endungen, wo man sehr frei ist in dem, was man tut. Und Project Witchstone ist jetzt quasi, so hat er erzählt, aus deren vorherigen Games, so haben sie alle das Beste genommen und jetzt in das Spiel gepackt. Und jetzt hat man komplette Freiheit. Das kann man wirklich komplett mit so einem Pen-and-Paper-RPG vergleichen, weil du kannst wirklich alles machen in dieser Welt. Also du kannst
alle mit töten. Den...
Genau, du kannst zum Beispiel einfach alle töten, dann bist du halt der Arsch, aber dann regierst du halt, weil du alleine bist sozusagen. Du kannst ganze Dörfer ausschalten, mit irgendwelchen Bomben explodieren lassen. Was man sich natürlich bewusst sein muss, dass alles, was man tut, Konsequenzen hat. Sprich,
das finde ich ja schon irgendwie doof, ne?
Ja, du, wie hat er zu dir gesagt, du bist der Evil?
Ja, ja. Nur weil ich einmal so gefragt hatte, weil es hieß, ja, ihr habt alle Möglichkeiten offen. Ich so, okay, also kann ich die ganze Welt quasi sterben lassen. Und da war ich bei dem Entwickler erstmal so als der böse Typ unten durch. War doch nur eine Interessensfrage.
Ja, aber es ist wirklich möglich. Und er hat auch viele so Beispiele dazu gezeigt. Zum Beispiel, wenn da so ein Bürger, der kaute so auf dem Boden und wird von so drei Soldaten irgendwie bedroht. Ja, und wir kommen dann dahin, das können wir gucken. Wollen wir dem helfen? Dann werden natürlich die Wachen und die Fraktion der Wachen irgendwie sauer auf uns sein. Wollen wir es ignorieren? Dann sind beide, also den Wachen ist es dann egal, aber dann werden die Bürger wahrscheinlich schlechter auf uns zu sprechen sein. Wir können den auch umbringen, dann werden die noch schlechter auf uns zu sprechen sein. Das war sehr interessant und man kann sogar sich Verbündete suchen. Theoretisch kann man jeden dieser Leute, die da rumlaufen, als Verbündeten nehmen.
Jeden einzelnen NPC.
Er meinte nur, das macht nicht so viel Sinn, weil ja die teilweise natürlich auch nicht so gut im Kämpfen zum Beispiel sind, weil die dann direkt sterben werden. Also man sollte sich schon seine Gefährten weise aussuchen. Und dann gibt es diese Option eben, jeden Charakter etwas tun zu lassen, wenn man den als Gefährten hat. Dann kann man sagen, hier du, töte den und den. Also da gibt es dann so ein Menü, so Dropdown, mach diese Aktion mit dem und dem. Es war echt, also das kenne ich so noch nicht aus Spielen, muss ich sagen. Das war relativ innovativ. Ich fand es irgendwie cool, muss ich sagen.
Sehr interessant. Und Anfang, und Anfang 2020 geht es auch in den Early Access schon. Ist ja gar nicht mehr so weit. Mhm. Da kann man sich ein eigenes Bild von machen. Was sich wahrscheinlich sehr lohnen wird.
Auf jeden Fall. Also ich fand es echt toll. Allein diese Freiheit, die man wirklich hat. Ja. Und wenn man Pen and Papers mag, wird man das auch sehr lieben. Von daher, ja, ist eins meiner Indie-Highlights. Eins meiner Highlights.
Schön. Ja, gut, dann gehen wir doch mal direkt weiter an den Christoph, gehen wir wieder ab. Und zwar geht es an Wolzen Studios und da hast du sofort im Vorfeld auch gesagt, was soll ich denn da? Es gibt doch das Spiel schon.
Nein, ich habe gesagt, ich will Wolzen sehen, weil ich seit 3 Jahren das Spiel besitze und seit 3 Jahren den Early Access spiele und mich darauf freue, zu sagen zu können, dass ein Release-Datum in Zukunft feststeht. Es ist der Januar 2020, also wirklich knapp jetzt noch ein halbes Jahr, dann sind wir soweit. Ja, was soll ich euch erzählen? Das Spiel ist seit 3 Jahren im Early Access. Vor 2 Jahren haben sie es komplett rebootet. Da haben sie gesagt, okay, das gefällt uns so nicht. Die haben das komplett neu aufgezogen. Das sieht bedeutend besser aus. Und ich habe die ersten Videos, Gameplay-Videos gesehen von dem Late Game, von den Aktbossen, von den Storybossen, von der Skillmöglichkeit und es ist schier unendlich. Wir reden hier von aktuell 3 Akten. Im Jahre 2020 soll Akt 4 kommen, also das ist auf jeden Fall schon für die Zukunft geplant. Da haben wir dann ein Open World soll kommen und ein PvP-Modus. Da habe ich auch gefragt, wie sie sich das vorstellen, weil wir kennen es ja von, ja, ich sag mal jetzt Diablo, der PvP-Modus war auch mal angesagt, aber funktioniert leider nicht so wirklich. Aber die haben gesagt, die wollen es nicht so machen, die wollen es verändern. Sie arbeiten auch dran, aber da können sie noch Näheres nicht zu sagen. So, also wir haben pro Akt haben wir insgesamt einen kompletten Aktboss, also einen Endboss, den wir so kennen. Und über den Akt verteilt sind es 12 bis 15 Zwischenbosse. Also da sind auf jeden Fall die mehrere Spielstunden vorhanden. Wir haben einen 4-Spieler-Koop-Modus, den wir benutzen können. Du kannst Solo spielen. Level Cap ist 90 aktuell. Das soll auch erstmal so bleiben, haben sie gesagt, weil es reicht ja auch, wenn wir bei Level 90 angekommen sind. Und dann möchte man ja auch erstmal das Gear farmen fürs Endgear und gucken, wie weit, wie gut, wie stark kann man laufen.
Genau. Und man muss ja sagen, es wird die CryEngine benutzt und die sieht ja schon verdammt gut aus bei dem Spiel.
Genau. Also, Grafik sieht unbeschreiblich gut aus. Ich kann es kaum erwarten, die finale Fassung zu spielen. Ja, ich freue mich drauf. Ist schon erhältlich. Schlag zu.
Ja, ich glaube so ungefähr 30 Euro. Also müsste man schauen. Genau. Cool. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Gehen wir auf Tactical Adventures. Der Robin hat sich das Ganze wieder angesehen.
Ja, Was hast du da gesehen? Quasi das nächste Pen-and-Paper-ähnliche Spiel. Die Entwickler haben es selber auch mit Divinity 2 verglichen. Und zwar geht es um das Spiel Solasta, Crown of the Magister. Und es ist halt wie Divinity auch sehr, sehr ähnlich. Wir haben halt so eine Truppe aus 4 Leuten und können die halt rumschicken. Und es gibt dann halt rundenbasierte Kämpfe. Das kann man halt auf unterschiedliche Arten und Weisen lösen natürlich. Wenn wir zum Beispiel wissen, da vorne ist eine Truppe von Gegnern, können wir uns zum Beispiel ein bisschen ranschleichen und somit halt uns einen Vorteil verschaffen. Das Spiel wird auch auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Also ich sage jetzt mal auf Erdgeschoss und erste Etage so als Beispiel. Oder wenn wir in Ruinen sind, geht es natürlich auch noch weiter nach unten. Wenn wir halt eine Etage über unseren Gegner sind, können wir zum Beispiel noch Fässer auf die schmeißen, was natürlich auch noch extra Schaden verursacht. Es wird auch noch eine Kickstarter-Kampagne geben, die dann halt weitere Klassen und auch Rassen noch freischalten kann. Es gibt auch noch Dialoge, also viele Dialoge, und das fand ich auch ganz interessant. Und zwar kann da unsere Party mitreden quasi. Je nachdem, worum es in den Dialogen geht, können wir dann zum Beispiel einen anderen Charakter entscheiden lassen. Und da kommt es dann auf an, welche Werte die Charaktere haben. Wer jetzt zum Beispiel Pen and Paper kennt, der weiß, dass es zum Beispiel so einen Charisma-Wert gibt. Und wenn der höher ist, ist es natürlich besser, oder besser gesagt, einfacher, Charaktere zu überzeugen. Oder wir versuchen, die NPCs zu bestechen oder zu bedrohen. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und gerade diese Dialogoption fand ich schon sehr nett. Eine Demo wird es auch noch geben, die wird jetzt sogar Anfang September, ich meine, das war jetzt am 3.9. wird sie starten und ja, wie gesagt, wer Divinity kennt oder auch so ähnliche Spiele wie Divinity, sprich so taktische Strategie, ja nicht ganz Strategie, aber halt diese Art von Spielen, wer sowas kennt, der wird auch Celeste wahrscheinlich mögen.
Ja, cool, auf jeden Fall. Ja, warten wir mal darauf und wir haben uns dann, Christoph und ich, uns mal bei Versus Evil nochmal niedergelassen und die haben uns so einiges gezeigt, muss man so sagen. Beziehungsweise wir wurden ein bisschen rumgescheucht sozusagen, von Platz zu Platz zu Platz zu Platz. Aber ich denke mal, wir können es mal kurz zusammenfassen. Pillars of Eternity 2, Deadfire hat jeder, glaube ich, schon gesehen. Auf dem PC ist es schon draußen.
Für die Konsole endlich. Oder? Ja. In naher Zukunft.
Ja, genau. Die Ultimate Edition. Es geht um die Ultimate Edition. Die kommt 2020 raus. Und die kommt wieder auf allen Konsolen. Ich glaube, jetzt den ersten Teil hast du jetzt, Hanna, im Test, ne?
Ja, genau. Also jetzt den ersten auf der Switch, ja.
Complete Edition hieß das, ne?
Complete meine ich auch, ja.
Genau.
Und oder das definitiv. Zweite. Irgendwie sowas, ja. So ein Begriff.
Genau. Der zweite heißt jetzt das Ultimate
Edition. Das ist auf jeden Fall Teil 1, ja.
Verrückt. Alles, wie die Namen so um sich schlagen, okay. Da haben sie uns aber ehrlich gesagt nicht viel gezeigt, nur ganz kurze Mini-Szene, weil wir hatten ja keine Zeit, wir mussten weitergehen. Und wir mussten ja auch immer wieder sagen, unsere Testerin, unsere Fan von der ganzen Serie ist ja nicht dabei gewesen, sonst hättest du wahrscheinlich noch ein paar Fragen gehabt. Aber wir sind dann ein bisschen weitergezogen und wir haben noch ein paar Spiele gesehen. Zum einen Jager. Und Jager, Christoph, wie kann man es am besten bezeichnen? Ist auch eine Art Diablo.
Ja, ist halt so ein kleines Hack-and-Slash-Spiel. Sah halt mit, ja, wirklich Comic-Grafik, kann man so sagen, wenn man will. Ja. Sah eigentlich ganz cool aus. Jetzt muss man dazu sagen, aktuell leider nur ein Singleplayer-Spiel. Mhm. Du hast... Ich weiß gar nicht, hattest du die Möglichkeit, mehrere Charakter zu spielen?
Du hast den Schmied. Ne? Und der Schmied kann ja dementsprechend sich Waffen auch schmieden.
Ja, genau.
Und damit wechseln. Spielte sich tatsächlich aber ganz cool, muss ich sagen. War auch richtig schwer. Aber ansonsten, ja, soll noch 2019 rauskommen. Macht einen ganz netten Eindruck. Allerdings denke ich mal, es geht so ein bisschen unter in den ganz vielen Action-RPG, die wir auch auf der Messe gesehen haben, beziehungsweise schon gibt.
Genau.
Kann
man mal spielen, also kann man einmal durchspielen. Die Story hat sich jetzt erstmal ganz nett angehört. Du bist der Schmied und sollst für eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Hexe, aber schon irgendwie Sachen organisieren und anhand deiner Entscheidungen kann ich halt auch dann positiv oder negativ entscheiden.
Genau. Und was wir noch erwähnen können, für die Switch, für PlayStation 4, für PC-System sozusagen, für Xbox One, alles da. Also demnach breit gefächert. Ja, dann wurden wir aufgeteilt. Du hast dir ein Spiel angeschaut, ich glaube Hitchhiker.
Ich durfte Hitchhiker spielen. Das ist ein Spiel auf Deutsch per Anhalter. Du bist eine Person. Bist Beifahrer, weißt nicht, wer du bist, wo du herkommst, wo es hingeht, was du machst und musst anhand der Aktion, die du mit dem Fahrer machen kannst, die Sachen, die du im Auto benutzen kannst, wie zum Beispiel jetzt das Radio an- und ausmachen, in deiner Tasche rumwühlen, die auf einmal vor dir steht, wo du nicht weißt, wo die herkommt, wem die gehört, findest du Sachen raus, anhand der Dialoge kannst du Sachen, du kannst anhand deiner Entscheidungen, hast du manchmal so Möglichkeiten, zwischen den Dialogen zu entscheiden, was du sagst und erfährst anhand der Story dann, wer du bist, wo du herkommst und warum du Mitfahrer bist. Das ganze Spiel hat 5 Kapitel und jedes Kapitel unterscheidet sich ein bisschen, die Fahrer wechseln, die Location ändert sich. Ja, das war halt soweit erstmal alles, was man sehen konnte. Das Spiel soll dieses Jahr im Winter noch erscheinen für die Konsolen, sprich PlayStation 4 und Xbox One, soll das Spiel rauskommen.
Gut, während du dich damit deinen Anhalter beschäftigt hast, konnte ich Karten spielen. Und das Ganze bei Kartpokalypse. Und dieser Titel, der kommt noch im Herbst raus. Auch für sämtliche Konsolen. Ist so eine Art, also mich hat es erstmal erinnert vom Zeichenstil und so, voll auf South Park. Und vom Humor ist es tatsächlich auch so getrimmt. Man ist wieder so ein Kind, das ist auch behindert. Wir sind also im Rollstuhl. Und versuchen uns in einer neuen Schule, neue Umgebung Freunde zu machen. Und jedes Kind möchte natürlich gegen uns Karten spielen. Und das ist ein, ich sag mal, Hearthstone-Prinzip, wobei die Karten, ich sag mal, einfacher gehalten sind. Es ist so, als ob die Kinder da drauf rumgemalt haben. Aber trotzdem mit Werten und wie man es auch kennt bei Hearthstone, mit Attacken. Und wenn man sozusagen gegen die Kinder spielt, kriegt man neue Karten zu seinem Deck. Und es gibt auch Bosskämpfe und die Bossfights werden so richtig cool 90er-Jahre-Style präsentiert mit so wie man so früher diese Comics gesehen hat, wie diese Serien liefen und total cool wie He-Man oder was auch immer da präsentiert worden ist. Insofern ein ganz cooles, lustiges Spiel, wo ich erst am Anfang dachte, mein Gott, das sieht jetzt aber auch nicht so toll aus, macht sicherlich nicht so einen Spaß, aber dann war ich so einmal mit drin und dieser Sammeltrieb ist tatsächlich gut drin, soll allerdings auch nicht online oder Multiplayer-fähig sein, das ist einfach eine Storyline, die wir auch ja, beeinflussen können und ja, in berühmter South Park-Manier, auch mit dem Humor, also insofern gar nicht mal so schlecht der Titel. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder weiter. Und zwar als nächstes haben wir den Klabata-Termin auf dem Plan. Da könnte vielleicht die Hanna was zu sagen.
Ja.
Was ist das? Kann ich das lachen?
Also wir haben uns drei Spiele, also sie haben uns drei Spiele vorgestellt. Angefangen haben wir mit Crossroads Inn.
Das ist toll.
Crossroads Inn. Ist sehr, sehr witzig. Es ist eine Tavernensimulation mit leichten Rollenspielelementen. Sprich, man leitet eine Taverne, so im Mittelalter. Man muss das Ganze aufbauen, man, so ein bisschen wie bei Sims, die Räumlichkeiten bauen, einrichten. Man bekommt, also wir haben ein Tutorial gespielt, da bekommt man dann noch so Aufgaben, die man so nach und nach abhandeln muss. Man muss Personal einstellen, die Wünsche der Besucher befriedigen. Man muss den ja, Getränke und Essen servieren. Dafür muss man natürlich wiederum auch Zutaten haben. Die Zutaten muss man dann in Dörfern zum Beispiel einkaufen. Da kann man dann noch aufpassen, weil die Preise natürlich unterschiedlich sind bei den Handelspartnern. Und ja, das war tatsächlich relativ lustig, fand ich, ne, Robin?
Ja, also ich fand es sehr interessant. Es hat auch definitiv Suchtpotenzial, weil es eben wieder so eine Aufbausimulation ist. Und ja, ich glaube, du hast auch wirklich alles zum Spiel schon gesagt. Es hört sich jetzt nicht nach viel an, aber das ist halt wieder so ein typisches Spiel, wo man sich so denkt, okay, ich schau mal kurz rein und zack, sind drei Stunden wieder rum. Ja. Ich hatte auch gemerkt, wo wir gespielt haben, irgendwann hatte ich schon diese leicht krumme Haltung drin, wo ich sagte, oh Gott, mein Nacken tut schon langsam weh. Und das war schon gefühlt 5 Minuten oder 10 Minuten vielleicht, aber in Wirklichkeit hatten wir schon eine Dreiviertelstunde, glaube ich, da gespielt.
Ja, doch, es war echt witzig. Und hier, der Soundtrack kommt von dem, der auch den Soundtrack für Witcher gemacht hat.
Oh.
Ja, haben sie nochmal betont. Und sie haben lustigerweise zu den ganzen Speisen und Getränken, die sie im Spiel haben, haben sie ein eigenes Kochbuch, ein richtiges Buch gemacht mit so Bildern von den Gerichten, dass man die nachkochen kann zu Hause. Das haben wir auch dann geschenkt bekommen, das war total witzig. Also so, auf was für Ideen die kommen. Sehr, sehr witzig.
Gut, dann habt ihr ja noch zwei weitere Spiele gesehen.
Genau.
Genau, das zweite würde ich sagen, sagst du was zu?
Ja, ich hatte Help Will Come Tomorrow. Das ist, also ich würde es jetzt ein bisschen vergleichen mit This War of Mine. Und zwar haben wir 4 bzw. 5 Charaktere, die in der Wildnis überleben müssen. Wieso, weshalb, warum? Das war, ich meine, das war so in der Kriegszeit, es gab ein Zugunglück. Genau. Und die verstecken sich aber vor den Angreifern, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht mehr, welche Fraktionen da gegeneinander gekämpft haben. Weil wir selber waren, glaube ich, Russen zum Teil. Mhm.
Ja, Kommunist war einer, ne?
Genau, Kommunisten, genau. Und wir müssen halt gucken, dass diese Gruppe irgendwie überlebt. Der Entwickler hat direkt am Anfang gesagt, wir werden 3 Tage spielen und er ist sehr gespannt, ob wir es schaffen, dass alle Charaktere diese 3 Tage überleben. Ja, hat natürlich nicht ganz so geklappt.
Nee.
Ich habe es, glaube ich, 2-mal versucht tatsächlich. Beim ersten Mal war natürlich noch sehr aufmerksam, hat geguckt, okay, wie manage ich das jetzt am besten? Denn wir starten direkt mit einer Person, die schon krank am Boden liegt, sprich, wir müssen uns schnell um die kümmern. Damit wir die heilen können, müssen wir unsere Leute eigentlich nach außerhalb unseres kleinen Lagers schicken, weil es dort vielleicht Heilkräuter gibt, die die krank liegende Person heilen können. Währenddessen müssen wir uns aber auch noch um unser Camp kümmern. Denn es ist Winter, sprich die Charaktere frieren. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie Feuerholz haben. Wir müssen noch ein bisschen Nahrung haben. Im besten Fall vielleicht Fleisch, was wir sogar noch braten können. Wasser brauchen wir. Also es ist ein unheimliches Ressourcenmanagement, wo man wirklich stark drauf aufpassen muss und wo eine Entscheidung halt quasi fatale Auswirkungen haben könnte.
Okay.
Ja.
Ja. Genau.
Wird auch Q1 2020 erscheinen. Also im ersten Quartal.
Und das dritte?
Genau, das dritte ist der zweite Teil von Skyhill. Skyhill, das habe ich persönlich gespielt, den ersten Teil. Es war so ein, ja, kann man schwer beschreiben, so ein Survival-Game, aber irgendwie in 2D. Und man musste in so einem Hochhaus sich von oben nach unten die Etagen so durchkämpfen. Und dazu kommt jetzt halt ein zweiter Teil und beim zweiten Teil, der heißt Black Mist als Untertitel, ist man jetzt nicht mehr in so einem Hochhaus, wo man von oben nach unten geht, sondern man kann jetzt auch so eine, ja, ein Dorf bzw. Stadt ja, erkunden und das Ganze auch in 3D-Optik jetzt. Also nicht nur so auf 2 Ebenen, sondern kannst jetzt auch richtig rumlaufen quasi. Es ist relativ, spielte sich relativ ähnlich, obwohl es eine komplett neue Grafik hat, aber ja, man muss sich wieder verstecken vor den Monstern. Man kann auch ein bisschen bedingt kämpfen, aber man hat sehr, sehr begrenzte Munition. Man muss Schränke durchforsten, Items suchen, craften. Ja, also es waren sehr viele Elemente, die gut waren im ersten übernommen und das Ganze jetzt noch ein bisschen verbessert tatsächlich, indem man jetzt halt wirklich 3D hat. Hat mir gut gefallen. Bin ich gespannt drauf. Gut. Kommt auch dieses Jahr, glaube ich, noch raus.
Gut, wie kriege ich jetzt den Übergang zu einem komplett anderen Spiel, zu einem Rennspiel?
Gar nicht.
Das war bestimmt rasant. Und jetzt kommt mir zum Codemasters Grid. Das hat sich der Christopher angesehen.
Ja, als alter Rennspiel-Fan konnte ich natürlich Grid antesten. Wir alle kennen Grid, das ist jetzt nicht der erste Teil. Es sind ja, ist ja mittlerweile der, ja, vielleicht nicht, aber Leute, die gerne Rennen fahren, schon. Ja, was tust ist bei Grid anders? Ja.
Entschuldigung.
Jetzt hör auf, ich versuche was zu erzählen.
Wir wollen heute nochmal fertig werden.
Ach, Quatsch. Ja, was ist bei Grid anders? Also letztendlich ist nicht viel. Die Grafik hat sich ein bisschen verbessert. Die haben die Autos angepasst, die Vielfalt ist ein bisschen größer geworden. Das Fahren an sich ist flüssig, ist schnell, ist rasant. Du hast leicht übersteuert, triffst den Rasen, dein Auto macht halt alles Mögliche. Du hast die Möglichkeit, zurückzuspulen bis zu 15 Sekunden, meine ich, wurde gesagt, dass du halt solche kleinen Fehler halt ausbalancieren kannst, wenn du möchtest. Die KI ist realer. Die ist nicht mehr, wo man sagen, die fühlt sich nicht mehr an wie, ja, das ist definitiv ein Bot. Die KI, jeder Fahrer hat eine eigene KI. Die passen sich dem Fahrerlebnis an. Die sagen sich, okay, die einen sind aggressiver, die anderen sind passiver. Die einen versuchen, so schnell wie möglich halt an die Spitze zu kommen. Gehen dabei halt natürlich auch mal ramse dich oder versuchen halt einfach dich nur an eine Seite zu schieben. Versuchen aber einfach, manche sind passiv, die, wenn du dann angefahren kommst, die machen sogar ein bisschen Platz, dass du vorbeikommst. Also es ist ein bisschen, ja, was ist besser gestaltet, aber es fühlt sich halt lebendiger an als ein normales Rennspiel. Hm. Und viel mehr gibt es ja eigentlich dazu nicht zu sagen. Das kommt im ersten Quartal 20 raus, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
Ja, kann hinkommen.
Ja, ich meine ja.
Ja, cool. Auf jeden Fall für alle Rennspielfreunde, die vielleicht nicht so auf den Arcade-Rennspiel-Spaß von Need for Speed stehen, die können sicherlich mit Grid was anfangen.
Genau.
Dann wollen wir mal zu einem größeren MMO wiederkommen, vielleicht sogar eine MMO-Hoffnung, Robin, nämlich Astella.
Ja, Hoffnung weiß ich nicht. Also ich muss direkt sagen, ich glaube, es war mein schönster Termin auch für Gamescom, aber es sagt vielleicht auch nur daran, dass ich mich so mit den beiden Entwicklern verstanden habe. Wie Sebastian schon sagte, eine MMO. Ich sage jetzt auch das Gleiche wie die Entwickler selber. Es wird jetzt kein WoW vom Thron stoßen. Das wollen sie auch gar nicht, weil das ist ein Meilenstein in der MMO-Geschichte, den WoW jetzt gesetzt hat oder auch andere MMOs. Aber sie möchten die Spieler langfristig dabei behalten. Das machen sie in einem, indem sie jetzt zum Beispiel zum Release noch nicht alle Inhalte freigeben, sondern immer nach und nach in den kommenden Wochen freischalten. Damit jetzt nicht, sagen wir mal, im ersten Monat schon Spieler alles fertig haben und nichts dazu tun haben und somit wieder beim Spiel aufhören. Es ist ein, ich würde es einfach mal sagen, typisches Fantasy im MMO mit jetzt noch einem großen Problem, und zwar sind bis jetzt die Klassen geschlechterbezogen. Sprich, der Krieger ist ausschließlich männlich, der Assassine ist männlich, der Magier und der Gelehrte sind ausschließlich weiblich. Aber da gab es schon Feedback von der Community in verschiedenen Tests, dass man halt dieses Genderlock aufheben möchte. Das wird dann jetzt auch nach und nach passieren. Zwei Klassen haben diesen Genderlock schon aufgehoben bekommen. Die weiteren drei Klassen werden auch noch dieses Schloss, sag ich jetzt mal, aufkriegen. Was wird auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Dieses war das nicht immer ganz so einfach umzusetzen, dass da halt die ganzen Rüstungen komplett nochmal angepasst werden müssen. Eine weitere, ja, ich würde es fast sagen, fast einzigartige Sache ist, dass man so eine Art Geistersystem hat. Und zwar kann man noch Gefährten rufen, was sind halt so gesehen Geister, und zwar gibt es da drei unterschiedliche Klassen. Es gibt einmal die kleinen Servants, dann gibt es noch, das waren so kleine, die halt meistens so für Buffs zuständig sind. Es gibt die etwas mittelgroßen, die auch auf unserer Größe sind. Es gibt auch große Geister, die wirklich mehr als doppelt so groß sind wie wir, die dann mit uns kämpfen können gleichzeitig. Natürlich kann man nicht alle gleichzeitig rufen, die haben immer so ein bestimmtes Limit. Wenn man einen Geist ruft, wird ein Teil der HP-Leiste zum Beispiel so ein bisschen reserviert. Und so kann man halt gar nicht alle gleichzeitig rufen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es wird jetzt im September rauskommen, wie es so sein wird. Und ja.
Ja,
das wäre soweit auch schon.
Sieht auf jeden Fall sehr schön aus.
Ja, noch eine weitere Sache. Es wird auch keine hohen Ansprüche an PCs haben. Ich habe auch direkt gesagt, ich bin mehr so der Konsolenmensch, PC habe ich nicht den besten. Und gerade so bei MMOs ist das immer so eine kleine Sache, okay, wenn ich da jetzt mit 100 Spielern rumrenne, schafft das mein PC überhaupt noch? Und es wird direkt gesagt, es wird machbar sein, dieses Spiel wird keine hohen Anforderungen haben, damit man spielen kann, aber klar, wenn man natürlich einen besseren PC hat, kann man mehr sehen und wahrscheinlich auch schneller machen.
Genau, richtig. Okay, dann kommen wir vom Fantasy-Setting wieder komplett in die Gegenrichtung, in Weltall. X4 Split Vendetta, Christoph, hast du die angesehen? Genau. Und ich habe schon gehört, bald machst du auch noch einen Test dazu.
Ja, genau. Ich kriege immer die kompletten Gegensätze hier. Ich wurde immer in alles reingeworfen. Durfte es mir angucken. Der Publisher Egosoft ist ein deutscher Entwickler. Ich habe mich mit dem sehr gut verstanden. Wir haben ein bisschen so über das Spiel gequatscht. Worum geht's? Das Spiel X4 Foundations, das ist ja das Grundgerüst des Spiels, ist seit dem 30. November 18 ist es draußen. Das ist jetzt dieses X4 Foundations Vendetta oder X4 Split Vendetta eher gesagt, ist die neue Erweiterung, die jetzt auch demnächst kommen soll, im vierten Quartal 19. So, genug Infos. So, das Spiel, ja, es ist ein Weltraumspiel. Wenn man streng gesehen, kann man es irgendwo mit No Man's Sky vergleichen. Aber es ist viel komplexer. Du hast viel mehr Möglichkeiten. Du hast eine kompakte Story, wenn du so willst, die aber auch offen gestaltet ist, weil jetzt kommt das Coole, was mich sehr, sehr gefesselt hat auch. Du kannst dir aussuchen, ob du einen Händler spielen willst. Also nicht im Charakterdesign, sondern wirklich so dein Spielerisches kannst du entscheiden. Du kannst auch sagen, ich bin einfach ein Pirat, ich will andere überfallen, ich will mir mein Reichtum mit Jagen, Krieg erschaffen. Genauso wie du kannst einfach als Entdecker spielen, du kannst das Universum bereisen, du kannst mit Leuten handeln, du kannst dir nicht nur, du hast nicht nur ein kleines Raumschiff, du kannst dir, wenn du, je länger du spielst und je intensiver du spielst, du kannst dir richtige Flotten aufbauen, du kannst dir Handelstransporter bauen, die Ressourcen für dich herstellen, du hast ein komplettes Mining-System, das ist so gewaltig, das Spiel. Da war ich ja erst fassungslos, weil ich das gesehen habe, weil ich konnte nur das Split Vendetta spielen, das neue Add-on. Da kommen zwei neue Clans, also so Familienclans sind das, die hier kommen hinzu, die bekriegen sich. Du konntest ein kleines Gefecht spielen, wo du dein Schiff beschützen musst und das gegnerische Mutterschiff zerstören musst. Das war das, was ich gesehen habe. Und das andere hat er mir drumherum erzählt. Und es ist wirklich, für die Leute, die es kennen, dadurch, dass das dieses X4-Universum seit 1990 existiert und fortgeführt wird, ist es wirklich sehr umfangreich und auch sehr interessant, was das angeht, weil du bist halt nicht gezwungen, eine Story zu spielen. Du kannst einfach das Universum bereisen und kannst dir so deine Größe, deine Macht, dein Reichtum aufbauen. Du hast durch die Handelsschiffe hast du wesentlich mehr Möglichkeiten, was das Spielen angeht. Du hast da wirklich ein Simulationsspiel teilweise mit drin. Ja, soweit erstmal das, was ich gesehen, gehört habe. Ich werde definitiv das Spiel noch spielen, werde da auch noch einen Bericht zu schreiben. Das wird allerdings dauern, da das umfangreich ist.
Ja, auf jeden Fall haben die Entwickler hier schon mal Wort gehalten, haben schon mal ein Sandbox-Spiel in die Welt geschossen, während Star Citizen wieder noch Jahrzehnte drauf war. Sehr schön. Okay, gut. Du darfst dann auch gleich noch weitermachen mit Gaming Company. Was hast du denn da gesagt?
Ich war bei dem Entwicklerstudio Gaming Company, bei dem Polnisch, also das ist ein polnisches Entwicklerstudio, die das Spiel Warschau mir vorgestellt haben. Es spielt sich so wie Darkest Dungeon, für alle, die es kennen. Was macht man bei dem Spiel? Du spielst in dem Jahre 1945, 1940, wirklich, wo die Nazis in Polen waren, und du spielst so eine kleine Rebellentruppe und versuchst halt gegen die Nazis zu kämpfen, ums Überleben zu kämpfen, anhand kleinerer Missionen, die das Spielgeschehen vorantreiben, musst Leute rekrutieren, musst in den einzelnen Missionen Leute retten. Die Kampfsystem ist so wie jetzt, wie bei Darkest Dungeons, beziehungsweise du hast halt wie dieses rundenbasierte, ich darf einen Zug machen, die Gegner darf einen Zug machen und so gestaltet sich das Spiel halt. Jetzt kommt der Clou, wenn deine Charaktere sterben in der Mission, sind die tot, die kriegst du auch nicht mehr wieder und egal wie hoch du die gelevelt hast, da hast du dann Pech gehabt, was das Spiel halt dementsprechend schwierig macht, musst halt dementsprechend dann neue Leute rekrutieren, sie ausbilden mit den Leveln, also auf den Missionen. Ja, das ist soweit das Spiel. Ich durfte es anspielen. Ich habe total die Zeit vergessen. Ich habe über eine Stunde gespielt, bis der Entwickler kam und meinte, hey, tut mir leid, du musst aber jetzt gehen. Wir haben den nächsten Termin. Fand ich ein bisschen schade. Ich freue mich tatsächlich drauf. Ein Release-Datum habe ich noch nicht. Das soll im Jahre 2020.
Hat sich geändert. 2. Oktober kommt's raus.
Ah, guck mal, siehst du, das war mir noch fremd geblieben.
Das allerdings nur PC.
Ja, genau, das ist nur leider nur auf dem PC zurzeit. Sie wollen es aber auf den Konsolen auch bringen, wissen aber noch nicht, wie lange das dauert und wann sie es rausbringen wollen.
Ja, so. Cool. Ja, dann kommen wir doch mal noch zu einer anderen Hoffnungsträger, und zwar Private Division. Da möchte bestimmt die Hanna wieder was zu sagen.
Ja, genau. Da war ich auch mit dem Chris und sie haben uns im Prinzip vier Spiele kurz vorgestellt. Manche ausführlicher, manche nicht so ausführlich. ich fange mal an mit Ancestors, weil Ancestors ist nämlich gerade auch schon erschienen. Ancestors, ich nenne es immer das Affenspiel. ja, das, man sieht halt in dem Trailer, man spielt einen Affen. Und so ist es halt auch. Es ist im Prinzip ein Survival-Game, in dem man aber mal nicht als Mensch unterwegs ist, sondern eben als Affe. Und so gesehen auch ja ganz andere Gegner hat. Zum Beispiel nicht irgendwelche Krieger, sondern Schlangen oder Tiger, die man dann mit Stöckern bekämpfen muss. Da es halt auch wirklich jetzt schon erschienen ist, haben sie es relativ kurz gehalten und hat im Prinzip nur den Trailer nochmal vorgestellt. Ja, es wird jetzt, glaube ich, auch demnächst von uns getestet.
Genau, da ist deswegen, der Frank gerade dran. Und genau, man muss auch auf jeden Fall sagen, da ist die Macherin von Assassin's Creed dran. Also das.
Ah ja, genau. Ja.
An dem Spiel. Okay.
Genau.
Das zweite war ja The Outer Worlds.
Ja.
Ja.
Das wird toll.
Dann fang du an. Du freust dich drauf. Du hast es.
Ja, The Outer Worlds ist ja von den Machern, die auch bei Fallout schon mitgewirkt haben. Und ich muss sagen, man sieht's. sie haben uns einen exklusiven Trailer für die Gamescom gezeigt, produziert. Ja, ich musste wieder sehr, sehr lachen. Sie versuchen im Prinzip uns zu rekrutieren mit diesem Trailer, indem uns dann die Vorzüge der anderen Planeten, die halt nicht so immer Vorzüge sind, präsentiert werden. Also es ist ein sehr, sehr witziger Trailer gewesen. Und im Prinzip ist es halt ein Sci-Fi-Spiel von Obsidian. Und es ist auch so ein bisschen eine Mischung aus Borderlands und Fallout. Also so von der Optik ist es so ein bisschen so ein bisschen comichafter, so Cell-Shading-mäßig. Aber eben dieser Humor und auch diese Welt ist jetzt eben halt nicht wie auf der Erde, die nach dem Fallout, sondern es ist eben auf fremden Planeten, beziehungsweise Spaceships. Outer Worlds halt, also ne, im Weltall und so. sah cool aus. Kommt auch demnächst schon raus. Ich glaube im Oktober war es, Ende Oktober. Für alle Konsolen, für den PC. Und da es eben von Obsidian ist, kann es gar nicht schlecht werden.
Überhaupt nicht eingenommen hier.
Genau, da freust du dich ja schon drauf.
Ja.
So, das nächste Spiel, was wir sehen durften, das war Kerbal Space Program. Es sah ganz lustig aus. Du spielst ein paar so grüne kleine Wesen, die auf der Erde leben und Raumschiffe bauen tatsächlich. Du konstruierst dir dein eigenes Raumschiff, du hast da sehr viele Möglichkeiten und versuchst halt das Weltall zu bereisen. So, jetzt ist aber nicht gleich Raumschiff ist Raumschiff. Da wurde uns ausführlich demonstriert, dass wenn du das Raumschiff halt nicht ganz akkurat baust oder das nicht unbedingt zusammenpasst, kann es halt passieren, dass es in der Luft halt abstürzt oder explodiert, weil da irgendwas gefehlt hat. Ja, das ist soweit das Grundprinzip. Du musst natürlich dann noch versuchen, wenn du es geschafft hast, die Atmosphäre zu verlassen und dein Raumschiff hält auch soweit, den nächsten Planeten anzureisen. Und auch dementsprechend zu landen, ohne dass das Raumschiff kaputt geht. Dadurch, dass du das Raumschiff dann als neue Basis benutzt auf dem Planeten, um von dort aus weiter das Universum zu bereisen.
Cool.
Ja, das ist soweit das dritte Spiel, was wir gesehen haben.
Ja, es hat wohl eine relativ hohe, große Community, der erste Teil.
Genau.
Ja, aber es ist halt sehr speziell, muss man sagen. Ja.
Es sah tatsächlich ganz lustig aus. Die Frage ist, meiner Frage ist natürlich der Mehrwert des Spiels, weil wenn du jetzt auf dem zweiten, dritten Planeten angekommen bist, die Raumschiffe funktionieren von dir, wie viel kannst du aktuell noch machen? Muss man dazu sagen. Aber das haben wir selber nicht gesehen, können dazu noch nichts großartig sagen. Muss man sich angucken.
Ja.
Ja, dann habt ihr Private Division alles fertig? Oder war da noch was?
Nee, einer fehlt noch.
Einer fehlt
Disintegration.
Noch. Ah ja, ich
war auch schon. Genau. Disintegration, das hat man auch bei diese Trailer-Show da gesehen. Opening, ne? Da wurde es angekündigt. Genau. Opening Night, genau, ich habe den Namen vergessen. Da wurde es ja offiziell revealed quasi. Es hat auch direkt, also als wir den Trailer gesehen haben, dachten wir so, ist doch hier Destiny, Halo. Ja, es ist auch von einem Macher, der bei Halo mitgewirkt hat und erinnert deswegen sehr stark von der Optik daran. Ist es aber nicht, ist ein eigenständiges Spiel. Also zur Story kurz, es ist im Prinzip spielt es in der Zukunft, in der die Menschheit nahezu ausgelöscht ist. Und da haben die sich was einfallen lassen, und zwar nennt sich der Vorgang Integration. Und zwar haben sie Gehirne der Menschen in ja so Roboterkörper gepackt. Und jetzt ist es so, dass dann, eigentlich war es als temporäre Lösung gesehen, aber viele sind jetzt halt auf dem Stand, dass sie quasi eine neue Menschheit, eine bessere Menschheit dadurch erschaffen haben. Und da gibt es dann natürlich auch einen Widerstand, und das ist eben Disintegration. Widerstandskämpfer quasi, der dagegen ist. Und genau, es ist im Prinzip ein Shooter, kann man schon sagen, der auch so ein paar Taktikelemente hat, weil man eben man fliegt und man muss seinen Truppen halt gleichzeitig noch so taktische Anweisungen geben, wie sie die Mission, also was sie machen sollen, gleichzeitig schießen. Also so, ne? Beides. Anweisungen geben und schießen. Ja, es gibt auf jeden Fall wohl eine Story-Kampagne, aber auch natürlich ein Multiplayer, macht bei so einem Titel natürlich Sinn. Ja, viel mehr fällt mir jetzt nicht ein. Gut,
mehr hast du ja auch noch gar nicht gesehen.
Genau.
Gut, dann darf jetzt noch Christoph den Abschluss machen mit Tripwire.
Ja, genau. Tripwire hat zwei Spiele. Ich fange mal bei Maneater an. Was? Ja, genau. Was sagt uns der Name Maneater? So. Wir spielen tatsächlich mal den Bösen. Also, sprich, in dem Fall ist es ein Hai. Und versuchen uns halt, ne, wie das Spiel schon sagt, Menschen zu fressen. Das ist aber nicht alles in dem Spiel. Wir sind an der Küste Floridas. Und fangen jetzt einfach mal an als Kleiner, als Babyhai. Sind natürlich nicht in der Lage, Menschen zu fressen, sondern wirklich dann erstmal kleinere Fische, Schildkröten. Wenn du größer bist, hast du die Möglichkeit, eine Robbe fressen. Menschen natürlich auch. Dann hast du so ein... Bitte?
Hast du den Robin fressen gesagt?
Nein, nicht Robin. Nicht den Robin. Den wollen wir nicht. Den brauchen wir noch.
Danke.
Robin. So, genau. Du hast natürlich das Problem, wenn du Menschen frisst, kommt halt irgendwann Shark Hunter. Weil du bist ja eine Bedrohung und, ne, wie wir es natürlich kennen, ist der Hai der Böse und der muss halt dementsprechend dann auch gejagt werden. Das hast du dann halt als Konkurrenz da stehen. Du hast immer verschiedene Gebiete und in jedem Gebiet hast du dann halt deine Entwicklungen und du hast einen. Die Entwickler haben es genannt, ein Apex Predator. Das war in dem ersten Gebiet, war es ein riesenfetter Alligator. Der hatte auch schon Wunden, dem fehlte auch schon ein Auge. Und der ist halt dein Gegner am Anfang. Der ist auch wirklich nicht einfach zu besiegen, wie sie es mir demonstriert haben. Musst du dich dann natürlich dementsprechend in den Gebieten erstmal hochfressen. Du brauchst durch die einzelnen Objekte, die du frisst, ob du jetzt viele Schildkröten frisst, viele Menschen, kannst du Proteine, Eisen oder sonst irgendwas, kriegst du an Ressourcen und kannst den Fisch oder den Hai dementsprechend entwickeln. Dann haben sie mir noch gezeigt, wie die Endstufen aussehen sollen. Da hast du wirklich drei verschiedene. Das ist halt so ein bisschen, ja, übertrieben gesehen. Zum einen hast du so einen Bone Shark, der hat dann wirklich sehr viel, der hat dann Knochen von außen, hat eine harte Panzerung. Der ist stark. Dann hast du so einen Blitzhai. Der hat stell dir vor, du hast eine Qualle und die haben Teile von der Qualle an den Hai montiert. Der ist elektrisch aufgeladen. Der hat so auch so Fühler oder so Tentakel halt an den einzelnen Extremitäten. Sieht halt designt sehr cool aus. Der dritte im Bunde ist der Shadow Hai. ist halt komplett schwarz, dunkel gehalten, stromlinienförmig, schnell, stark, agil, wie man es halt dann kennt. Spiel ist noch in der Alpha. Es dauert tatsächlich noch 2 Jahre, haben sie gesagt, bevor sie einen endgültigen Release-Datum nennen können. Und ich freue mich darauf, die nächstes Jahr hoffentlich wiederzusehen.
Cool. So. Auf jeden Fall sehr komplex, dachte man eigentlich gar nicht.
Aber ja, genau, genau. Du denkst, okay, was soll an dem Spiel dran sein, wo du als Hain Mensch frisst? Aber sie haben sich wirklich viel Gedanken gemacht. Und ich bin gespannt, wie es dann wirklich letztendlich wird.
Okay, und der zweite Titel?
Genau, der zweite Titel ist Aspyr 1. Das ist ein VR-Game. Ja, die Entwickler sind daran bedacht, dass die VR-Spiele ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Letztendlich ist es Splinter Cell in VR, übertrieben gesagt. Aha. Du bist ein Mensch, du spielst aber nicht selber vor Ort, weil das wäre ja in Zukunft viel zu gefährlich und das wollen wir ja alle nicht. Du hast einen Roboter, den du steuerst, den du wirklich mit deinen Aktionen in der VR-Modus, der genau das macht, was du halt auch machst. Du kannst rumlaufen, du kannst dich ducken, du kannst Sachen aufheben, du musst selber nachladen mit den Funktionen. Ja, du kannst das Spiel durchspielen anhand einen auf Shooter, wirklich einen auf Rage, ich gehe da durch, ich hau einfach alle weg. Oder du spielst halt auf Stealth, schleichst dich vorwärts, haust die einzelnen Gegner von hinten um oder betäubst sie und hast halt die Möglichkeit, so das Spiel zu gestalten.
Konntest du das spielen?
Ja, ich konnte eine Mission spielen. Das war so die Anfangsmission, dass ich mich in den Anzug rein oder in den Roboter reingegangen bin mit der VR-Brille. Dann habe ich so eine kurze Erklärung gekriegt, wie ich die Waffen benutze, wie funktioniert ich nachlade, wie ich Waffen aufhebe. Ich kann Waffen wegwerfen, ich kann Leute packen und dementsprechend durch das Sprachmodul konnte ich halt auch Befehle geben, wie zum Beispiel von hinten an den ran. Und habe gesagt, stand still. Da hat er den gepackt und hat den einfach ein Messer an die Kehle gehalten. Und ja, dann hatte ich halt die Möglichkeit, wer mich kennt, weiß, was ich gemacht habe.
Du hast ihn getötet.
Genau. Ich konnte ihn nämlich nicht lassen. Ja. Ja. Und dann hast du dementsprechend die Mission gespielt halt. Dann bist du halt so, du musstest so durch so ein Labor oder beziehungsweise es war so eine Fabrik und musstest durch die Fabrik laufen und dir dann erstmal deine Ausrüstung holen, weil die fehlte an Waffen, fehlten dir. Du hattest am Anfang nur ein Messer. Dann konntest du anhand der Leute, dass du die betäubt hast, konntest du denen die Waffen wegnehmen, konntest die aufheben, damit die nicht entdeckt werden, konntest du die in irgendwelche Kisten legen oder in Hinterkisten, wenn du so willst. Ja, war ganz lustig, dadurch, dass ich ja relativ selten VR spiele, da ich ja keine hab, war es halt einfach mal mal wieder ein frisches Erlebnis davon. Es hat Spaß gemacht. Für alle, die eine VR-Brille haben zu Hause, können sie ruhig mal ausprobieren. Es hat Spaß gemacht.
Ist das dann nur für PC oder ist es auch für PlayStation VR?
Das war für beides.
Für beides. Sonst kommt. Genau. Okay. Genau. Gut. Dann haben wir tatsächlich dieses Marathon von unser Roundup Nummer 2 erledigt. Wir sind auch ein bisschen erledigt, glaube ich.
Ja.
ich glaube, wir beenden das dann auch hier an dieser Stelle. Es wird auf jeden Fall noch ein Magazin aufgenommen werden, wo wir auch explizit auf die Messe noch ein bisschen eingehen und natürlich diverse andere Specials, die ihr auch noch auswählen könnt. Ich bedanke mich bei euch und bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.